Ladies First. Komische Frauen im Porträt.
Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Pichler. Meine Kollegin Franziska Wanninger und ich stellen hier Kabarettistinnen und Comedians vor. Die aktuelle Lage ist für uns Bühnenkünstlerinnen natürlich nicht einfach, umso schöner aber, dass es hier mit diesem Podcast weitergehen kann. Heute ist unser Gast Ariane Müller. Genau, das ist die eine Hälfte des Duos Suchtpotenzial. Ariane ist in Ulm geboren, steht seit ihrem 15. Lebensjahr auf der Bühne als Pianistin, Gitarristin und Kabarettistin, mal mit Band, im Theaterensemble oder im Musical. Sie war musikalische Leiterin des Theaters Ulm und ist Kolumnistin der Kabarettpost beim Saarländischen Rundfunk. Seit 7 Jahren ist sie vor allem mit ihrer wunderbaren Berliner Kollegin Julia Gammes-Martin im Duo unterwegs. Die Musik-Comedy-Queens von Suchtpotenzial sind preisgekrönt, unter anderem mit der St. Ingberter Pfanne oder dem Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg oder dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Musik. Sie rocken die Kleinkunst- und Theaterbühnen, Festivals oder TV-Bühnen in normalen Zeiten, aber auch jetzt fehlt es ihnen nicht an kreativen Ideen, wie wir gleich hören können. Viel Vergnügen mit dem Gespräch mit Ariane Müller. Wer bist du? Magst du dich kurz vorstellen?
Ich bin Ariane Müller, Musikerin und Kabarettistin und Theatermacherin aus Ulm und sitze hier in meiner Wohnung im Lockdown Nummer 3. Naja, 2,5.
Du zählst noch mit.
Ja, ich noch zähle ich. Oh je.
Welche Themen beschäftigen dich denn so normalerweise auf der Bühne?
Auf der Bühne kann man ja ganz unterschiedlich fassen. Also wenn ich mit Julia zusammen Suchtpotenzial, unser Duo, wenn wir da Songs schreiben und Programme, dann sind es tatsächlich so die Alltagsfragen bis hin zu gesellschaftlichen, ich sag mal, Prozessen, die wir so beäugen. Aber es sind viele so Alltagsbeobachtungen, die wir in Songs umsetzen und natürlich auch in Gags. Ich mache aber auch Theater und Musicals und da sind es manchmal auch ganz andere Themenbereiche oder fiktive Figuren, mit denen ich mich beschäftige. Also alles Mögliche. Ich bin da sehr offen. Ich habe auch eine Kolumne zum Beispiel im SR, wo ich dann eher so aktuellere Themen, kleine Clips zu abliefer. Also ich bin da ziemlich breit aufgestellt, sage ich mal.
Und wie heißt dein oder euer aktuelles Programm von Suchtpotenzial?
Also mit Suchtpotenzial haben wir im Herbst 19 unser Programm Sexuelle Belustigung rausgebracht. Das hatte im September 2019 in Berlin Premiere und haben wir dann eigentlich so richtig losgestartet, viel gespielt, bis hin eben zum Lockdown 1, der dann ja schon am 13. März hatten wir, ein Freitag der 13., hatten wir unsere letzte normale Show mit dem Programm und ja, da wurden wir ein bisschen ausgebremst.
Und wie viele Auftritte würdet ihr normalerweise spielen und auf welchen Bühnen seid ihr so unterwegs gewesen, muss man jetzt leider sagen?
Also wir sind seit 7 Jahren ungefähr unterwegs zusammen und haben also bis zu 120 Shows oder so allein mit Suchtpotenzial gespielt, also auch von Mixshows bis Solos und spielen eigentlich so die üblichen Kleinkunstbühnen, Theater. Die größten Sachen sind vielleicht so Roxy Ulm, Wühlmäuse, Comedia Köln, sowas. Spielen aber auch kleine Vereinsbühnen oder so Brettelbühnen, alles Mögliche im deutschsprachigen Raum. Überall, wo man uns bucht, spielen wir auf.
Und wie würdest du sagen, dass dein Material normalerweise entsteht oder was auch immer du auf die Bühne bringst, wie entsteht das?
Also mit Suchtpotenzial entstehen die Sachen eigentlich immer so im Dialog, dass wir uns eigentlich Themen überlegen, über die wir was machen wollen und dann schreibt einer was los und dann mache ich Songs draus oder manches passiert auch aus der Improvisation auf der Bühne raus, dass wir also gerade dialogische Sachen, die wir zwischen den Songs machen, die entstehen wirklich oft vor Ort, dass was Witziges passiert oder wir quatschen einfach drauf los, improvisieren viel. Wobei die Songs sind immer vorher richtig abgecheckt und auch total durchgeprobt. Die sind auch fest in der Form. Aber dazwischen sind wir sehr frei unterwegs. Und was solche anderen Projekte, wie ich schreibe jetzt auch gerade an einer Sitcom, da setze ich mich halt einfach wirklich ran und überlege Dialoge und Figuren. Also da setze ich mich richtig an Schreibtisch und arbeite was, je nachdem.
Ja, erzähl doch davon auch gern, von der Sitcom, die da gerade entsteht.
Ja, das ist tatsächlich so ein aus diesen Lockdown-Streaming-Geschichten raus entstandenes Projekt. Wir haben zu Beginn des ersten Lockdowns angefangen, in Beinfurt im Hoftheater so eine wöchentliche Show zu moderieren, mehr so eine Clipshow. Und dann parallel haben wir mit Suchtpotenzial die Wunschkonzerte gestartet, wo wir Songs, die sich Fans wünschen, dann unter Alkoholeinfluss performen. Und das hat auch beides sehr gut funktioniert, war natürlich so aus der Lockdown, ich sag mal Langeweile raus. Und ich kam halt schnell irgendwie auf den Gedanken, dass ich dachte, naja, wenn wir schon diese leeren Theater und diese beschäftigungsarmen, coolen Komiker und Schauspieler haben, vielleicht kann man da auch einfach eigene Formen kreieren, die natürlich bildschirmmäßig besser funktionieren als einfach nur abgefilmtes Streaming. Also wirklich praktisch mehr Richtung TV-Formate zu denken. Und so habe ich dann mit Uli Böttcher, das ist der Kabarettist und so Chef vom Hoftheater, mit dem habe ich angefangen, so eine kleine witzige Story zu skizzieren. Und da haben wir dann gesagt, wir machen jetzt mit den ganzen Komikern aus unserem Umfeld, die cool sind, so eine kleine Sitcom und drehen die auf der Beinfurter Hoftheaterbühne. Wollten wir ursprünglich auch mit Live-Publikum machen. Und das klappt jetzt natürlich so leider nicht, aber wir drehen trotzdem. Wir starten im März und wollen 6 Folgen aufnehmen und dann raushauen. Wir haben das Ganze so mit Crowdfunding jetzt finanziert, sodass wir zumindest die Technik, Bühne und die harten Kosten so bezahlen kann. Es ist natürlich trotzdem so ein ehrenamtliches Liebhaberprojekt ein Stück weit, aber es ist eine super schöne Sache, um jetzt sich abzulenken von diesem ganzen Wahnsinn da draußen. Einfach rein in die Welt von Toni Tortellini. Da ist die Story, dass ein quasi Varieté-Künstler aus Las Vegas mit Künstlername Toni Tortellini, dass er zurückkommt in seine alte Heimat, in süddeutsches Kaff und da flüchtet vor dem Lockdown und er trifft dort auf diese unterschiedlichen Bewohner des Hauses und Leute und erlebt da so einiges Lustiges. Das ist jetzt gerade ein Projekt, für das ich total brenne und es macht richtig Spaß. Also ich hoffe auch, dass das Resultat die Menschen begeistert und schon im Vorfeld hatten wir sehr viel positives Feedback und viel Medienresonanz und ja, es macht Spaß.
Ja, es klingt auch super, aber es ist auch was wirklich halt jetzt auch so entsteht, oder? Weil ihr alle Zeit habt und Lust, wieder was zu machen.
Genau, und auch die Leute, die da dabei sind, das sind ja wirklich von Heinrich Del Core, Patricia Moresco, Roland Beisch, Julia Gammes, Martin, also wirklich diese Leute, Helge Thun, die du normalerweise nie an einem Abend an einen Ort kriegst, weil die alle total durchgebucht sind, alle sehr erfolgreich mit ihren Soloprogrammen. Und auch der Uli Böttcher, die spielen ja alle 3-4 Shows die Woche eigentlich und sind richtig unterwegs. Die können wir natürlich jetzt mal zusammenbringen und was machen. Das ist eine Chance, die wir natürlich auch im Lockdown so sehen. Genau wie so ein Hoftheater, was normalerweise natürlich immer belebt ist. Und da kriegst du ja natürlich nicht irgendwie wochenlang Platz, um irgendwelche Bühnenbilder hinzustellen. Da können wir jetzt in der Krise quasi den Leerlauf nutzen für so ein Projekt. Also das ist ein kleiner Vorteil.
Warum wolltest du denn auf die Bühne oder warum wolltest du Liedermacherin, Kabarettistin werden?
Tja, weil es sich irgendwie, ich sag mal, es hat sich irgendwie so entwickelt. Also es war jetzt von mir nicht so der große Plan zu sagen, wow, ich bin jetzt hier so total talentiert, sondern ich habe halt einfach schon als Teenagerin habe ich Musik und Theater gemacht und immer weitergemacht, Songs auch für andere geschrieben, Musicals gemacht, mit Bands gespielt. Das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass mich immer mehr Leute auch gebucht haben. Und irgendwann war ich mit dem Studium fertig, war ich Mitte 20 und habe gemerkt, ich bin komplett ausgebuchte Künstlerin und kann eigentlich davon leben. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt mal so. Also das hat sich bei mir wirklich so zufällig entwickelt.
Und erinnerst du dich noch an deinen ersten Auftritt?
Ja, erster Auftritt. Wie gesagt, schon als Kind habe ich vom zum Sportverein in der Schule immer irgendwie performt und Klavier gespielt, aber ich kann mich erinnern, dass ich mit 14 Jahren zum ersten Mal einen bezahlten Auftritt hatte. Da habe ich auf einer Beerdigung tatsächlich gespielt, wo mich Freunde meiner Eltern gefragt hatten, ob ich da Klavier spiele. Und dann hat man mir hinterher 100 D-Mark gegeben.
Wow.
Und ich weiß noch, wie ich dachte, oh mein Gott, 100 Mark, das war wirklich echt viel Geld für mich. Und da wurde mir so ein bisschen klar, Klavier üben, das zahlt sich aus und vielleicht kriege ich schon öfter mal noch einen Huni und das ist dann auch so gekommen.
Und wenn du jetzt dich erinnerst an einen ganz normalen Auftrittstag, gibt es da für dich so einen schönsten Moment?
Also wenn ich, so ein Auftrittstag ist ja auch immer recht stressig, sage ich mal, also mit Anfahrt und Aufbauen und bis man fertig ist und Schminken und alles, aber ich mag total den Moment kurz bevor es losgeht. Also wenn man so hinter dem Vorhang steht und es füllt sich so langsam, man hört das Gemurmel, man spitzelt so ein bisschen durch den Vorhang und schaut schon mal, wie die Leute so drauf sind. Diese Spannung, bevor man rausgeht, das finde ich jedes Mal irgendwie ein bisschen magisch. Und man bekommt ja nach all den Jahren, alter Showhase, kriege ich immer noch meinen Adrenalinschub und denke mir jetzt, die Aufgabe, die Leute so zu überzeugen, das ist einfach immer eine schöne Challenge und die pumpt so den ganzen Körper, finde ich, immer voll mit Adrenalin und Power und dann geht man da raus und dann heißt es Rock'n'Roll. Also das liebe ich sehr, wobei ich natürlich auch den Auftritt an sich genieße und natürlich den Applaus hinterher, aber dieses kurz bevor, das ist vielleicht so mein Lieblingsmoment.
Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder echt peinlichen Auftritt?
Ja gut, davon gibt es sehr viele. Also ich mache das ja schon wirklich lange und wenn ich manchmal auch sehe irgendwelche Aufnahmen von Musicals, die ich geschrieben habe mit 18 Jahren oder keine Ahnung, da denke ich mir auch so, oh Mann, aus heutiger Sicht nicht so hochwertig. Aber schlechte Auftritte hat man ja oft oder dass man irgendwo solche Firmen feiern, wo man total fehlgebucht ist. Auch mit Julia, mit Suchtpotenzial, da haben wir ja schon recht direkte und derbe Kost, sage ich mal. Das war schon am Anfang öfter mal irgend so eine Abo-Veranstaltung, wo wir genau gemerkt haben, okay, die Leute, die hassen uns jetzt echt. Also die finden das richtig schlimm, irgendwo in der Schweiz, so richtig spießiges, altes Publikum. Und dann muss man da einfach nur durch. Also da fällt mir jetzt gar nicht mal ein Einzelner ein. Das sind so viele. Oder auch mit Band. Man spielt irgendwo, baut auf und merkt schon, den Leuten ist es allen viel zu laut. Und die wollen sich eigentlich nur unterhalten. Und man ist so richtig deplatziert. Also das ist schon wirklich sehr oft vorgekommen. Also ja, eine lange Geschichte der traurigen Auftritte.
Aber gab es so über die Jahre auch mal so größere Rückschläge oder Momente, in denen du wirklich gedacht hast, du an deinem Beruf gezweifelt hast?
Naja, also ich meine, ich hatte auch schon ein anderes Duo, wo wir uns dann aufgelöst haben oder ein Trio. Das sind immer so Rückschläge oder ich war lange auch am Stadttheater Ulm, war ich musikalische Leiterin und dann irgendwann war ich da auch raus, wurde nicht mehr gebucht. Das war natürlich dann schon, dass so ein Projekt nicht mehr funktioniert. Aber es war eigentlich nie so, dass ich dachte, ich fasse nie mehr ein Klavier an oder ich trete nicht mehr auf, sondern es war dann eher so, dass halt ich sag mal, wie eine Episode so irgendwie endet, dass man das Gefühl hat, okay, die Nummer ist jetzt durch. Es war aber eher immer so Blick nach vorne, okay, was mache ich als nächstes? Es war nie so, dass ich dachte, ich zweifle am Prinzip der Kunst sozusagen oder der Musik, also gar nicht. Es ist ja sogar jetzt so, dass wenn man überhaupt nicht auftreten darf in dieser seltsamen Krise, dass ich trotzdem nicht das in Frage stelle, von wegen werde ich jetzt Bäckereifachverkäuferin, sondern ich überlege halt einfach, wo ist die Lücke, wo kann ich rein und wie kann man trotzdem weitermachen. Also so Rückschläge ja, aber nie so, dass ich sage, nee, ganz anderer Beruf kommt für mich irgendwie nicht in Frage, muss ich sagen.
Was hilft dir da raus aus so einem Rückschlag oder vielleicht auch ganz aktuell? Also wie schaffst du es auch in so einer Lage, die wie jetzt ist, einfach auch kreativ weiterzumachen?
Ja, das Gute bei mir ist ja, dass ich da schon also recht breit aufgestellt bin. Also wenn ich jetzt halt nicht auftreten kann, dann sage ich halt, na gut, Julia, was machen wir? Dann machen wir einen Podcast oder ein Streamkonzert. Dann schreibt man was Neues. Ich kann ins Studio gehen. Ich habe auch hier in Ulm so ein kleines Studio, wo ich mit dabei bin. Das kann ich Sachen aufnehmen. Man bleibt ja irgendwie schon handlungsfähig. Man muss sich halt auf andere Medien irgendwie transferieren. Aber es ist jetzt... Ja, ich suche halt die Lücke und es ist ja immer noch die Hoffnung, dass es wieder zurückgeht. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, es ist für immer alles vorbei, sondern man muss irgendwie eine gewisse Zeit überbrücken und klar, da muss man einfach überlegen, was geht und das machen oder eben einfach schreiben und Material sammeln. Wobei ich sagen muss, das ist auch schwierig in so einer Krise, die alles überschattet, sind die Themen halt auch so eingeschränkt. Man erlebt nicht so viel interessante Sachen, man lernt nicht so viele neue Leute kennen. Und dann ist es schon manchmal schwierig, da irgendwie kreativ zu schöpfen. Ich denke mal, da geht es dir wahrscheinlich auch so, dass das einen irgendwie einschränkt, auch also mental. Weil alles dreht sich nur hier um Corona, um die Krise. Und dann denkt man sich, ich kann jetzt auch nicht einen Song schreiben über Marmorkuchen. Also gut, kann ich schon, aber so eher so das Gefühl, interessiert jetzt irgendwie keinen. Deswegen habe ich mich zum Beispiel mit dieser Sitcom Toni Tortellini mich da einfach auch in so fiktive Charaktere reingedacht, wo ich denke, dann lasse ich die halt miteinander interagieren in einer anderen Welt, wenn die aktuelle Welt jetzt nicht so viel hergibt.
Ja, das stimmt. Man merkt eigentlich jetzt auch, wie viel Inspiration man sich so aus dem Alltäglichen holt oder auch so aus zufälligen Gesprächen in Cafés und so, die es halt jetzt so einfach nicht mehr gibt oder die sehr, wenn dann sehr monothematisch sind.
Ja, klar, total. Also wenn man halt auch zu zweit, Julia und ich sind ja dann viel unterwegs und wir fahren rum und dann sitzt man in der Bahn und belauscht was, sieht irgendeine Werbung, ist abends auf irgendeiner Party und dann kriegt man schon wieder ein neues Thema, wo man sagt, ach mein Gott, das war ja witzig, da könnten wir mal einen Song drüber machen und all sowas fällt halt im Grunde weg, weil alle nur zu Hause sitzen und zu den 100. Song über Lockdown und Corona und Gartenarbeit will man dann halt auch nicht bringen. Also wir warten deswegen so ein bisschen ab und hoffen, dass wir unser Material von vor der Krise dann danach wieder spielen können.
Ja. Hast du weibliche Vorbilder?
Also weibliche Vorbilder sind für mich auf jeden Fall so die großen Songwriterinnen, also so Carole King und solche Leute aus dem Alicia Keys, mehr so aus dem Musik-Pop-Bereich, wo ich einfach sage, das sind Frauen, die tolle Songs geschrieben haben, da bin ich tatsächlich mehr so im Theaterbereich weniger, sondern mehr im Musikbereich sehe ich da meine Vorbilder. Ich fühle mich auch in erster Linie als Musikerin, muss ich sagen. Das ist so mein Ding, wo ich auch, meine großen Heldinnen sind jetzt weniger Schauspielerinnen oder Kabarettistinnen. Aber auch da muss ich sagen, wenn ich so eine Gerburg Jahnke kennenlerne oder so, das hat dann für mich natürlich auch so ein Level, wo ich sage, wow, das ist ein Role Model. Oder auch eine Frau wie Patricia Moresco oder so, die halt lange im Business irgendwie durchhalten und immer kreativ bleiben. Und das finde ich dann schon toll. Also die bewundere ich dann auch sehr. Das sind so ein bisschen die älteren Ladies, die halt wirklich sich nicht abschrecken lassen und dann irgendwann aussteigen, sondern über all die Jahrzehnte da performen und kreativ sind. Das sind schon so auch Heldinnen von mir.
Findest du, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, in der Comedy als Frau unterwegs zu sein?
Ich glaube, es ist, was das Leben betrifft, ist es oft ein beruflichen Nachteil, eine Frau zu sein, einfach aufgrund davon, dass man oft, also ich habe ja auch 3 Kinder und man wird da halt leicht ausgebremst durch Familie und diese Sachen sind natürlich da beruflich auch im Vordergrund. Ich glaube allerdings, wenn man jetzt als Frau durchstartet in der Comedy, hat man natürlich erstmal viel Aufmerksamkeit, weil es weniger Frauen als Männer gibt und man halt schnell einen gewissen Fokus kriegt. Und wenn man den gut für sich nutzt und dann weitermacht, glaube ich, dass einfach das Exotische ist, also einfach, dass man, wenn du eine Show hast, also ich kann mich gut erinnern, wir waren mal beim Pri-Pantheon und da waren wir auch so, glaube ich, die einzigen Frauen am Ende und alle anderen waren einzelne solistische Männer. Und dann hat eine Frau gesagt, ja, ihr wart halt da und dann lauter so sprechende Männer. Und da habe ich mir euch halt gemerkt. Dann dachte ich mir, okay, das war jetzt einfach das Alleinstellungsmerkmal. 2 Frauen, die halt voll ballern. da sind wir im Gedächtnis geblieben. Und das ist natürlich in der Kunst immer ein Pluspunkt, wenn man irgendwie hängen bleibt. Also, dass man einfach nicht so austauschbar ist. Und ja, ich glaube, dass junge Frauen da auch eigentlich ein ganz gutes Standing haben. Und wenn sie sich da irgendwie auch nicht davon irritieren lassen, die Einzigen zu sein, kann man es schon auch für sich nutzen. Andererseits gibt es natürlich schon diese, ich sag mal, ein bisschen diese Männerklicken, die untereinander sich so alles zuschieben. Da muss man dann halt auch relativ furchtlos reingehen und es auch aushalten im Backstage, dieses manchmal, ich sag mal, Gelaber von den Typen, was echt so, also ich glaube, man darf einfach nicht sehr sensibel sein, dann kann man da schon gut mitmachen. Und das musst du natürlich aushalten, aber wenn du das schaffst und auch gut bist, kann man sich, glaube ich, auf Dauer schon gut durchsetzen. Weil Frauen dann auch oft gesucht werden. Es gibt ja schon auch diese Forderungen nach Quoten, was ich auch alles total richtig finde. Und wenn es halt dann heißt, wir brauchen noch gute Frauen und dann gibt es weniger, dann ist es natürlich eine gewisse Verknappung. Und dann hat man gute Chancen, dass man auch vielleicht mal TV-Spots und all sowas bekommt. Wobei natürlich die Gastgeberrollen und so oft wieder bei Männern liegen. Ne? Und gerade im TV-Bereich sind ja schon sehr viele Sendungen dann von den älteren Herren, die schon lange im Business sind, belegt. Und da hoffe ich schon, dass auch mal mehr Frauen noch irgendwie in so Machtpositionen kommen, dass sie selber einladen. Also klar, wir haben Gerburg Jahnke, Karin Kebekus und so. Es gibt schon so ein paar, die auch eigene Sendungen haben. Hier Ladies Night und alles. Aber das müsste einfach noch mehr Standard sein, dass eine Frau Gastgeberin ist, auch im Politkabarettbereich. Das ist ja schon immer noch sehr männerlastig, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also das würde ich mir auch wünschen, wenn es da mehr Gastgeberinnen gäbe. Und das mit dieser Quote, das ist, finde ich, so zweischneidig, weil einerseits rutscht man dann schon schneller mal rein, aber andererseits sind die halt auch damit dann, das reicht oft, wenn dann eben eine Frau dabei ist. Und dann habe ich immer so das Gefühl, müssen die Frauen um diesen einen Platz immer konkurrieren. Und das hat schon auch Auswirkungen, glaube ich, wie man untereinander miteinander umgeht.
Ja, das ist tatsächlich so, dass, glaube ich, viele denken, na gut, wir haben eine Frau, check, ja, abgehakt. Genau. Oder auch natürlich ein Musik-Act ist immer das Gleiche. Wir sind ja doppelt quasi Randgruppe, weil dann immer, das heißt, ein großer Mixshow-Abend, okay, wir brauchen einen musikalischen Akt vielleicht am Ende. Und auch eine Frau wäre auch gut. Ah, wir buchen Suchtpotenzial, da haben wir gleich zwei Frauen und Musik, check. Sodass wir irgendwie auch manchmal jahrelang bestimmte Kolleginnen, die auch Musik machen, nie getroffen haben, weil es halt nicht vorkommt, dass man irgendwie zwei Musikerinnen in eine Sendung oder in eine Show reinbucht. Yeah. Und dass wir dann irgendwie alle solistischen Männer irgendwann kannten. Und nur bei wenigen Gelegenheiten wie jetzt Sisters of Comedy oder Ladies Night, dann triffst du endlich mal die Frauen, die auch was Ähnliches machen und bist dann ganz begeistert und denkst, hey, wieso haben wir uns nie getroffen? Ja, ja klar, weil dieser Spot Musik und Frau, wenn wir den schon besetzen, dann ist der durch. Und das ist natürlich sehr schade.
Und hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell immer noch anders bewertet werden als Männer?
Naja, also wie gesagt, dadurch, dass es, glaube ich, das Optische natürlich gerade im TV und auch auf der Bühne sehr wichtig ist, werden, glaube ich, schon Frauen auch immer ganz stark auf ihr Aussehen beurteilt, auch mehr als Männer. Also gerade auch, wenn Frauen ein bisschen älter, ein bisschen dicker und irgendwie so weg vom Standard kommen, dann wird es immer total breit getreten, auch in der Presse, oh, die Frau ist über 50, hat sie gut gehalten oder diese Rubens-Dame mit ihren Kurven oder so, wo ich auch denke, da sagt auch in einem Bericht niemand, wenn ein Mann irgendwie eine Plauze hat, das wird dann nicht so breit gelatscht. Also da, finde ich, wird man als Frau, glaube ich, sehr auf seine Optik noch festgelegt, auch was man anhat, und da muss man sich immer tausend Gedanken machen.
Ja, also machst du dir da auch Gedanken drüber, was du anziehst?
Ja, klar. Also ich meine, es ist Bühne, ist, wenn dich irgendwie 500 Leute angucken den ganzen Abend, dann muss man sich natürlich schon fragen, wie style ich mich, wie möchte ich rüberkommen? Also da ich ja auch so aus dem Musical-Theater-Bereich komme, weiß ich natürlich ganz genau, dass ein Kostüm oder Make-up ja eine Rolle und eine Figur um 180 Grad drehen können. Das heißt, gerade bei Suchtpotenzial ist auch lustig, weil wir am Anfang kamen wir ja mehr so vom Musical-Gala-Ding her und waren noch echt viel schicker. Julia oft mit einem Kleid und High Heels und sehr hübsch geschminkt. Und dann haben wir irgendwie im Laufe der Zeit, also wir sind vielleicht auch faul geworden, aber wir sind immer mehr zu diesem alltagsnatürlicheren Style gekommen, sodass wir mittlerweile wirklich mehr mit so einem, ja, so mit so einem Jeans-T-Shirt-Look auf die Bühne gehen, weil wir auch einfach merken, dass es funktioniert und es macht das Ganze irgendwie privater und natürlicher. Und wir machen eben nicht große Musical-Show mit Glitzerkleid, sondern wir wollen so den Leuten so vom Küchentisch weg, von der Seele weg, was erzählen. Und dann ist eigentlich dieses Alltäglichere besser. Aber natürlich schminken wir uns vorher, kämmen uns die Haare. Wir wollen ja auch ein guter Anblick sein so über den Abend. Man will ja niemandem was zumuten. Also man möchte ja schon vernünftig sich da präsentieren. Und wir haben ja keine Rollen, dass wir jetzt sagen, wir machen uns besonders hässlich mit irgendwelchen Brillen oder irgendwelchen Perücken, sondern wir wollen einfach als die Frauen, die wir sind, gut geföhnt da rausgehen und unsere Message rausballern.
Und wie gehst du denn mit Pressekritiken um? Also gab es schon mal Kritiken, die dich sehr getroffen haben?
Mittlerweile bin ich da recht entspannt, besonders bei so Provinzkritiken, da ist man schon, jo. Aber ich, also gerade, also als ich jung war, ich weiß schon noch, mein erstes Musical, als ich das zum Beispiel geschrieben habe mit Anfang 20, da stand ich schon mit zitternden Händen am Zeitungskiosk, was es damals noch gab, und habe da diese Zeitung gekauft und wirklich hatte echt Angst, was da jetzt steht. So, die ganze Stadt liest es. Früher waren die Kritiken natürlich auch irgendwie noch wichtiger. Und auch im Theaterbereich, so die Regionalpresse, was die schreiben, das entscheidet dann schon auch, ob so ein Stück erfolgreich wird. Mittlerweile spielen wir halt so viel kreuz und quer, dass es dann uns eigentlich völlig wurscht ist, was die Presse in Hinterwürzburg über uns schreibt. Aber ich gebe schon zu, Premiere in Berlin, sexuelle Belustigung, da hat dann die Berliner Zeitung geschrieben oder Morgenpost. Und da waren wir schon auch aufgeregt, was wird jetzt da für eine Kritik stehen. Und die war dann sehr gut. Die Guten teilt man dann auch gerne. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass uns eine Kritik aus der Bahn wirft. Und es ist, wie gesagt, man wird da ja entspannter im Laufe der Zeit. Aber man, also ich hatte auch ein Duo mal mit einer Kollegin, da hatten wir eine fiese Kritik, die war auch ihr gegenüber sehr gemein und auch irgendwie ungerecht und auch sehr persönlich. Das hat sie, daran ist sie echt, hat sie geknabbert, das hat sie richtig fertig gemacht. Also das hat schon Auswirkungen. Man darf nicht glauben, dass es dem Künstler egal ist, was da die Presse schreibt. So.
Ja.
Also ich habe ja auch sogar früher selber, war ich in der Kulturkritik tätig. Also als Studentin habe ich auch für die Zeitung geschrieben. Und ich habe halt immer nur so die nettesten Kritiken geschrieben, weil ich einfach zu nah an den Künstlern war, weil ich selber auch performt habe. Und ich wollte einfach niemanden fertig machen und entmutigen oder so. Was natürlich dann letztendlich ist das beruflich dann auch gescheitert für mich. Aber mir war zum Beispiel immer klar, dass das die Leute wirklich lesen und dass sie vielleicht wirklich für immer es bleiben lassen. Und das möchte ich ja nicht, sodass ich immer viel zu nett war. Aber es gibt auch so garstige Leute, die dann da wirklich auch so mit so Tiefschlägen, wo ich mir denke manchmal, hey, frag dich mal, ob was bei dir selber nicht stimmt, wenn du sowas schreibst. Also es gibt schon gemeine und ungerechte Kritiken, das finde ich wirklich auch falsch. Wenn es eine korrekte Kritik ist, also wenn es wirklich so eine angebrachte Sache ist, sachlich geschildert, okay, das muss man dann aushalten als Künstler, man geht ja auch da raus und präsentiert sich, aber halt, es darf halt nicht boshaft werden.
Bist du im beruflichen Kontext manchmal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du vielleicht sogar sexuell belästigt?
Ja, auf jeden Fall. Also sagen wir es mal so, es kommt drauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist. Aber im beruflichen Feld, also ich komme aus dieser Band-Ecke, Musiker, wirklich hier Rock'n'Roll, Jazz. Und da sind fast nur Männer gewesen am Anfang. Da hört man viele Sprüche und muss sich auch wirklich durchsetzen. Da habe ich also ja vieles erlebt, aber am krassesten fand ich es eigentlich im Theaterbereich, also gerade Stadttheater, wo die Hierarchien so starr sind, wo dann wirklich gar nicht so sehr auf mich selbst bezogen, wobei da gab es auch einiges, aber gerade auch wie am Stadttheater Schauspielerinnen oder Tänzerinnen teilweise behandelt werden von oben, von diesen Direktorenposten, Intendanten, was da, wie übergriffig das teilweise ist, was da an Sprüchen, ich meine, das und wirklich, also das geht ja wirklich hin bis zum hier grapschen und furchtbar und also wirklich ganz schlimme Sachen habe ich da gesehen und die können sich halt nicht wehren. Ne? Das ist immer eine Frage der Macht. Im Grunde ist ja der Sexismus, es geht ja nicht um, Flirt und Sexualität ist ja eine ganz andere Abteilung. Es geht ja darum, dass jemand einfach dich scheiße behandeln kann und du kannst dich nicht wehren, weil er dein Chef ist. Mhm. Und da gibt es halt zum Beispiel in dieser Kabarettbranche, wo wir jetzt zum Beispiel mit Suchtpotenzial unterwegs sind, gibt es nicht in dem Sinne, weil wir sind ja die Bosse. Ja? Wir kommen zu zweit, wir sind die Stars, sage ich mal. Ein Theater bucht uns. Mhm. Das heißt, die Machtposition ist ja ganz klar bei uns. Die freuen sich, dass wir kommen. Da wird uns niemand schlecht behandeln. Und wir sind natürlich auch zu zweit. Das ist auch ein Riesenvorteil. Wir sind ja echt eine Gang. Also wenn wir hinterher am CD-Verkauf stehen und einer labert eine von uns blöd an, dann sind wir zu zweit und sagen, hey, Freundchen, beruhig dich. Und wir sind da halt nicht in der Defensive. Aber wenn du natürlich alleine unterwegs bist, dann ist es gleich ganz anders. Oder wenn du natürlich eine Anfängerin bist zum Beispiel, du kommst irgendwo hin und da ist dann so ein älterer Theatermacher, der dann meint, er braucht dir jetzt hier voll den Text zu geben, wie du dich da verbessern kannst, oder kommt so großväterlich und klappst dir da auf den Hintern. Sowas gibt's natürlich schon. Wie gesagt, es ist immer eine Frage, also meiner Meinung nach eine Frage der Machtposition, in der du dich befindest. Mhm. Und da gibt's eben schon furchtbare Leute, die das ausnutzen und ach, also am Theater, wie gesagt, da braucht man echt ein dickes Fell. Also diese ganze #MeToo-Geschichte war ja auch echt ziemlich krass eben bei TV, Film, Theaterproduktionen, wo eben einfach Männer in Machtpositionen das ausnutzen oder zum Beispiel auch einfach falsch verstehen, weil sie denken, dass wenn eine Frau nicht widerspricht, dass es halt, dass sie die toll finden, ja. Mhm. Aber sie haben vielleicht nur Angst, ihren Job zu verlieren. Yeah. Und die haben so ein aufgeblasenes Ego, dass sie wirklich der Meinung sind, ja, ja, klar, die flirten ja alle mit mir, die finden mich alle voll geil. Und sie checken nicht, dass es halt ihr praktisch die wirtschaftliche Macht ist, die Leute halt verstummen lässt. Und das ist ja, also da gibt es natürlich viel, viel Schlimmes, was passiert, was ich leider auch beobachten musste.
Und was würdest du jetzt einer Frau, die mit Comedy oder Kabarett anfangen möchte, was würdest du dir raten?
Ich würde ihr raten, lass es bleiben. Keine gute Zeit für die Kunst. Naja, ich würde tatsächlich, und das mache ich auch in meinem privaten Umfeld, jeden erstmal entmutigen und sagen nein. Und nur wenn jemand wirklich dann so lange nervt und dranbleibt und es wirklich will, dann ist es auch eine gute Idee, das zu machen, weil es ist halt kein Zuckerschlecken. Ja? Also man einfach so von wegen, wow, ich habe einmal hier irgendwo schön gesungen auf der Familienfeier, ich glaube, ich werde Popstar. Nee, sag ich, mach es nicht. Studier was Normales, mach irgendwas Cooles, aber nur, du musst ja wirklich getrieben sein und du musst es wirklich wollen und du musst auch bereit sein, 8 Stunden mit dem Zug irgendwo hinzufahren, da 10 Minuten zu spielen, abzukacken, wieder heimzufahren. Das musst du alles aushalten. Es ist ein harter Weg, es ist ein hartes Leben. Also deswegen würde ich immer sagen, überleg dir das gut oder probier es halt aus. Aber es ist halt wirklich, vor allem auf lange Strecke, ist es halt schon ein Knochenjob. Das heißt, da sollte die Motivation muss sehr hoch sein. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich würde wirklich sagen, es ist nichts für jedermann, ja. Und auch sich dem auszusetzen, ständig bewertet zu werden. Die Leute gucken auf dich. Du kannst, also ich meine, musst du auch echt, ich sag mal, stabil sein irgendwo. Ja. Gerade wenn du das solistisch machst, irgendwo da, ich meine, kennst du selber, du fährst da alleine irgendwo hin, sitzt da in der Provinz, fährst noch mit einem Bus, kommst da hin, Filterkaffee ist schon kalt, wartest 3 Stunden, gehst da raus, das Publikum findet dich scheiße. So, das musst du alles aushalten, schläfst allein in Pension Edeltraut und fährst mit dem Zug wieder heim. So, und wenn du das ertragen kannst, dann mach es.
Oh Gott, so schlimm das auch klingt, aber da hätte ich jetzt Bock drauf.
ja, ich liebe es auch, aber es ist schon sehr speziell, sag ich mal. Und zum Beispiel für mich wäre auch, also so Solistin ist für mich zum Beispiel gar kein Ziel. Also ich finde es auch furchtbar, alleine unterwegs zu sein. Es ist nicht mein Ding. Also ich bin auf jeden Fall so ein Teamplayer. Ich finde es cool mit Julia zusammen. Wir fahren zu zweit durch die Gegend oder mit einer Band oder mit einem Theaterensemble. Aber so ganz alleine, da würde ich mich, glaube ich, schon auch sehr verloren fühlen. Vor allem, wenn man wirklich wochenlang alleine unterwegs ist und immer, puh. Gut, da gibt es natürlich viele, die sagen, ich habe jetzt einen Techniker dabei oder einen Tourbegleiter. Ja. Ab einem gewissen Punkt kann man sich das dann auch leisten vielleicht. Aber so ganz alleine durch die Gegend tingeln, finde ich schon unattraktiv, muss ich sagen. Und habe auch schon viele gesehen, die dran zerbrochen sind, die gesagt haben, das war lustig, immer Mixshows, kurze Auftritte mit so einer ganzen Gruppe, bin ich rumgefahren und dann kommt dieser Moment, wo man Solo spielt und plötzlich ist man eben ganz alleine mit diesem Publikum und eben diese ganzen Nebenerscheinungen, diese Fahrereien, dieses ewige Warten alleine, finde ich schon hart. Also ich meine, du machst es ja, ne? Also Respekt dafür.
Ja, aber ich bin noch nicht wochenlang unterwegs, sondern tatsächlich immer nur tageweise unterwegs gewesen. Und aber das habe ich auch unterschätzt. Also gar nicht das allein vom Publikum, das finde ich noch gut. Also das komischerweise fühle ich mich da zum Teil auch sicherer, als ich das davor. Und ich hatte auch so eine kleine Band und bin halt auch nicht so musikalisch. Und da habe ich irgendwie die Verantwortung für die anderen so tragen müssen. Das hat mich dann mehr gestresst. Aber ich habe das Ganze drumherum total unterschätzt. Also dieses, wie du sagst, man kommt halt auch allein da an. Du musst rausfinden, wo ist der Techniker überhaupt? Bekomme ich nur irgendwas zu essen und so? Und musst mit dem Veranstalter umgehen können und das sind ja auch sehr unterschiedliche Menschen einfach und dann eben auch allein wieder zurück und mit ganzem Gepäck und so, also ja, das ist schon herausfordernd.
Ja klar, das Drumherum ist das, was nervt und das hasse ich auch oft, aber natürlich, wenn dann die Show und die Leute entsprechend cool sind, das gibt einem halt einfach Energie ohne Ende und ein gutes Gefühl. Und dafür macht man es ja auch. Ja, also es ist ja oft so, dass ich mich selber verfluche und denke, oh Mann, jetzt sitze ich hier da irgendwo in der Bahn und der Umstieg klappt nicht und ich habe eine Gitarre dabei und einen Koffer und ich hasse mein Leben. Jetzt regnet es noch und der Sound ist mies. Und du denkst, warum zum Henker kann ich nicht was Normales machen? Und dann kommen die Leute rein und der Abend ist geil und die Leute feiern es ab. Und dann merkt man wieder, ach so, na klar, genau, weil es halt geil ist, geil ist. Und hinterher ist man mega drauf und die Leute stehen am CD-Stand und sagen, das hat mir jetzt richtig was gegeben, danke, danke. Und dann weiß man es wieder.
Aber wie schätzt du denn innerhalb der Branche so die gegenseitige Unterstützung ein? Also hast du vor allem so in deinen Anfängen Unterstützung erfahren? Waren das eher Männer, waren das eher Frauen oder hat sich da auch was verändert im Laufe der Jahre?
Also ich muss sagen, ja, dadurch, dass ich halt aus der Band-Ecke, da ist es ja einfach so, dass man sowieso auf den anderen angewiesen ist. Also wenn man da einen guten Job macht in der Band, dann freuen sich die anderen und dann ist es ja immer so ein gemeinschaftliches Ding. Man versucht halt seine Auftritte zu kriegen oder dann im Theaterensemble, da war ich eben sehr lange. Da ist man halt eine Clique und supportet sich so gegenseitig. Da ist man aber eher so wir gegen die anderen. Man versucht so für sein Team was rauszuholen. Und man kennt aber gar nicht so viele, ich sag mal, andere Gruppen oder so. Also man hat halt sein Publikum. Während in dieser Comedy-Kabarett-Branche, da sind ja eben viele Einzelkämpfer. Und dadurch ist es aber auch wenn man mal zusammenkommt, finde ich eine total positive Stimmung. Und die Leute sind da, finde ich, auch sehr kollegial und sehr neidfrei auch. Also dass man wirklich sagt so, Man trifft endlich mal bei einer Mixshow oder bei einer Gala andere Künstler, findet die toll, unterhält sich und genießt es so krass. Gerade diese Leute, die viel alleine unterwegs sind, die freuen sich dann so und dann hilft man sich gegenseitig, besorgt sich Auftritte und so. Also ich finde, es ist eine sehr schöne Stimmung und sehr kollegial gewesen, ich sag mal vorsichtig, weil natürlich ich nicht weiß, wie sich das entwickelt, wenn viele Theater jetzt schließen und pleite gehen. Ich weiß es nicht, ich hoffe es natürlich nicht, aber es könnte schon sein, dass wenn das Angebot an Auftritten dann stark zurückgeht, dass es vielleicht doch eher so ein Ellenbogenkampf auch wird. Ich weiß es nicht, da fürchte ich mich ein bisschen vor. Aber ich muss sagen, bei sowas wie Sisters of Comedy zum Beispiel, das ist doch einfach ein Fest gewesen, dass die Frauen da alle mal zusammentreffen oder generell auf Festivals. Eine super Stimmung und auch immer sehr hilfsbereit, finde ich alle. So, hey, ihr müsst mal da spielen, ich gebe euch eine Nummer, braucht einen besseren Sound, kauft ihr mal das Gerät. Also wirklich, dass man sich Tipps gibt und gegenseitig hilft und was zusammen macht, das habe ich eigentlich in dieser Branche als sehr positiv empfunden, muss ich sagen.
Und förderst du selbst auch Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen?
Nein. Überlegen. Naja, ich rate jedem ab und ich sage, don't do it. Nein, aber zum Beispiel, natürlich mache ich auch so große Shows und wenn ich da Leute dazu hole, aber das sind jetzt nicht in dem Sinne immer Newcomer, aber wenn ich jemanden sehe, den ich gut finde, dann versuche ich natürlich auch dazu helfen, dass die Person Auftritte kriegt. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werde, dann bin ich natürlich immer hilfsbereit. Mhm. Also wenn mir jemand mich auch sagt, kann ich dich mal anrufen, ich habe da ein paar Fragen. Oder wenn jemand sagt, ich möchte mal gerne in Ulm spielen, dann versuche ich da natürlich schon Connections zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier ein Bootcamp habe, junge Pianistinnen, Fördergruppe West. Gibt es jetzt nicht so, also nichts, wo ich jetzt so richtig im großen Stil. Ich habe jetzt hier meine beiden Töchter zum Beispiel, die sind jetzt, die sind auch, so eine, haben auch so eine kleine Band und die lasse ich dann öfter mal für kleines Geld Backing singen und so. Also ich nutze die eher aus. Nee, also klar, und die Julia ist zum Beispiel auch in dem Punkt auch immer super kollegial und nett, wenn jemand da Fragen hat, hier Berlin, wo gibt's da Mixshows, Open Stage, da ist sie auch immer sehr, sehr hilfsbereit und also generell hilfsbereit, ja, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so voll die Aktion starte, da würde ich jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich total pädagogisch unterwegs bin.
Mhm. Ja, jetzt kommt auch schon die Abschlussfrage, die leider ein bisschen schlecht gealtert ist, weil die ist nämlich, was sind denn so deine nächsten Projekte und deine nächsten Pläne?
Ja gut, da hatten wir es ja schon von, also diese Sitcom eben, die jetzt gedreht wird Anfang März und dann hoffentlich irgendwann rauskommt. Und da ist natürlich auch die große Frage, wie kann man da eine Filmpremiere und alles starten, was wir natürlich im großen Stil planen. Wann kommt die Lockerung, dass man halt wieder richtig was machen kann? Da schielen wir natürlich alle drauf und ich glaube, dass wir auch im Sommer, also auch Suchtpotenzial wird jede Open-Air-Bühne natürlich mitnehmen. Mhm. Ich bin sogar mittlerweile so, dass ich glaube, dass der Sommer uns viele Möglichkeiten bieten wird, als Künstler, aber auch als Konsumenten, weil die Leute alle sehr ausgehungert sind nach diesem Winter und dass man da richtig was machen kann und auch muss, ja, dass die Leute wieder zusammenkommen und sich wieder normalisieren und mal wieder lachen, tanzen, rausgehen, weil ich für den Herbst auch ehrlich gesagt keine Prognosen mehr stellen möchte. Ich weiß es einfach nicht, wie das weitergeht, aber das Projekt ist natürlich schon irgendwie die Kultur wieder zum Leben erwecken. Ich hoffe, dass ab Ostern wieder was möglich ist und der Sommer, zum Beispiel in München habe ich ja schon gesehen, gibt es ja immer dieses Open Air im Deutschen Museum Innenhof, da haben wir letzten Sommer auch gespielt. Die haben ja da auch ein Mega-Programm geplant.
Ja.
Und also der Till, der ist da ja immer eigentlich sehr gut beraten, sage ich mal. Wenn der so viel bucht im Sommer, dann habe ich irgendwie auch das Gefühl, das wird schon alles stattfinden. Und dass es zumindest in einem bestimmten Rahmen, vielleicht bestuhlt mit Open Air, dass da richtig was geht im Sommer, darauf hoffe ich. Und das wäre so irgendwie das Projekt zu sagen, mal wieder auf die Bühne rausgehen, die Leute wieder aufmuntern und dann einfach gucken, wie es weitergeht, in der Hoffnung, dass irgendwelche mit Impfungen und allem man an so ein Level kommt, dass die Theater im Herbst wieder regulär aufmachen könnten, das wäre natürlich ein Traum. Mhm. Also das würde ich mir natürlich für uns alle total wünschen und dass auch die ganzen Theater und Techniker und alle, dass die noch durchhalten, dass es nicht so einen radikalen, dass es nicht so einen Kahlschlag gibt, was ja viele befürchten in der ganzen, gerade Privattheater und Vereinstheater-Ecke, dass ich habe schon die Befürchtung, dass einige aufgeben werden und das wäre natürlich für uns alle sehr schlecht.
Ja, das stimmt. Aber um nicht ganz so traurig zu schließen, man kann auch so lange deine Podcasts hören, oder? Du hast zwei, wenn ich's, oder sind die beide noch aktuell?
Also der eine Podcast Müller und Matzko, den ich mit Caro Matzko, die ja auch in München ist, beim BR, der ist aktuell auf Eis gelegt, weil wir es irgendwann nicht mehr geschafft haben. Hängt aber noch überall im Netz rum und wir haben ab und zu, bringen wir mal noch eine kleine Folge raus. Yeah. Aber seit dem zweiten Lockdown, also seit November, mache ich eben mit Julia den Suchtpotenzial-Podcast. Den gibt es aktuell jede Woche, weil wir einfach auch sagen, irgendwie im Lockdown die Leute ein bisschen entertainen und natürlich unsere Fans behalten und beliefern. Yeah, diesen Podcast kann man sich auch immer aktuell anhören. Und ansonsten, wir machen diese Wunschkonzerte, wir machen wirklich viel, wir machen ein bisschen Fernsehen, versuchen alles mitzunehmen und ich denke auch, dass man da in Zukunft hoffentlich noch viel von uns hören wird.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch.
Ja, ich danke dir und ich wünsche euch alles Gute. Ich habe alle eure Podcasts eigentlich durchgehört. Ich finde es richtig gut, richtig interessant. Aber ich mag sowieso so Biografien und spannende Frauen. Finde ich richtig gut, dass ihr das macht. Also vielen Dank dafür.
Ja, super. Danke für das schöne Schlusswort.
Ja, gerne.
Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen.
Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, claudiapichler.com oder franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies.